Unser Thema ist heute ein sehr großes, nämlich Jesus ähnlicher werden. Es ist eigentlich ein Riesenthema, weil Jesus ist Gott und Gott ist sowas von umfangreich für uns kaum vorstellbar. Also ihm ähnlich werden stellt uns vor eine große Herausforderung. Aber wir berufen uns heute auf den Vers in Römer 8, 29, den ich euch kurz vorlese. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, Gott sagt uns in der Bibel unmissverständlich, dass es unsere Aufgabe ist, in diesem Leben Jesus ähnlicher zu werden. Und unser Thema ist heute, wie können wir Jesus ähnlicher werden? Einerseits, weil es Gottes Wille ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir ihm und seine Kinder ihm gleichen. Aber auch noch aus einem anderen Grund. Denn wenn wir als Christen durch die Welt gehen und wir sind ihm nicht irgendwie ähnlich, dann ist das so, als wenn wir eigentlich wie geteert und gefedert durch die Welt gehen. Ihr kennt das sicherlich noch irgendwie aus den Lucky Luke-Heften, wie das ausschaut. Es ist eigentlich ein Schmutz, der auf uns lastet, wenn wir nicht irgendwo ihm ähnlich sind. Und Gott ist gut. Und warum er das möchte, dass wir ihm ähnlich werden, ist einfach, weil er uns aus dem Mief dieser Welt eine Freiheit schenken möchte. Ich habe euch heute was mitgebracht. Zum einen einmal einen Korb. Zum zweiten eine Rolle Papier. Und zum dritten diesen Crashkurs, diesen Beginnerkurs, bestehend aus einer Einleitung und 5 kleinen Kärtchen. Es ist ein guter Anfang, denke ich mir. Es klingt klein, aber ich sage euch, es steckt viel da drin. Insofern legen wir los. Kärtchen Nummer 1, die Einführung. Hier steht, erzähl doch mal allen die Geschichte, warum du keine Jesusfilme magst. Okay, mache ich gerne. Also tatsächlich, ich mag keine Jesusfilme und habe mir auch schon seit Ewigkeiten keine angeguckt. Der Grund ist ganz einfach. Okay. In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, machte ich ein Kunstjahr in Nordfriesland, oben an der Nordsee, direkt hinterm Deich, in einer Riedhauskarte, also mit riedgedecktem Dach. Und es war ein reines Jahr des Comiczeichnens, zuerst dort und anschließend auf einem Dachboden eines einsamen Wirtshauses. Sehr abenteuerlich, erzähle ich ein andermal, nicht in der Predigt, okay? Und es war so, natürlich Freunde, ich habe einen Hund da oben gewohnt, spazieren gegangen, in die Lokale gegangen und so weiter. Und eines Tages war es wieder so, wir standen in der Gruppe in einem Lokal, und wir tranken unser Bier und wir waren schön im Gespräch und plötzlich höre ich einen Aufschrei einer jungen Frau und die sagt, der schaut ja aus wie Jesus. Ich gucke mich um, sie meinte mich. Ich hatte damals recht langes, dunkles, lockiges Haar, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und ich hatte wohl einen Bart auch leicht und war recht groß gewachsen und vielleicht auch sonst in guter Stimmung und alles. Auf jeden Fall, sie verkörperte mich gleich, dass so muss Jesus ausgesehen haben. Das ist mir bis heute hängen geblieben, auch aus dem Grund, weil ich wirklich sagen muss, dass mich das zutiefst bewegt hat, weil auch damals, obwohl ich noch weit irgendwie von irgendwelchen Kenntnissen entfernt war, ja, aber dass mich jemand mit Jesus vergleicht, ja, das war für mich eigentlich das Größte, wirklich. Es hat sich bis heute bei mir, ich sehe es heute noch vor mir. Interessant ist aber, was hat dieses Mädchen für ein Bild von Jesus gehabt? Was hat sie für ein Bild von Jesus, dass sie mich, der ich sowas von, ich möchte nicht gar nicht, ein wilder Hund, ja, dass sie mich mit Jesus vergleicht. Die Frage ist jetzt, die daraus jetzt kommt, wie viel von dieser jungen Frau steckt in jedem von uns? Welche Jesusbilder tragen wir mit uns, auch wenn wir noch so weit davon entfernt sind, von der Realität? Das war die Einführung. Ihr seht, es geht ganz kurz, es geht flott voran. Ach so, hier steht jetzt, bitte öffne Kapitel 2. Kapitel 1, so. Die Freiheit. Wir fangen mit der Freiheit an. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Dieses Gebot hat uns Gott zum Schutz geschenkt, wie er alles uns Gott schenkt, um uns damit zu schützen. Er will uns ja bewahren, wie ein guter Vater. Zum einen natürlich schützt er uns dafür, dass wir in einen Götzendienst abdriften, dass wir irgendwo andere Götter erheben, und das ist Gott ein Greuel. Doch er schützt uns auch vor etwas anderem, was vielleicht oftmals nicht so bekannt ist. Ja? Er schützt uns nämlich vor Kleinlichkeit und Falschheit, dass wir nicht irgendwo kleinlich uns zu einem Gott hinpressen lassen. Man stelle sich mal vor, das Beispiel, da wächst eine junge Eiche, ein Eichensprössling. Ja? Und man sagt dieser jungen Eiche, werde wie Gott. Und Gott ist eine englische Duftrose. Wird diese junge Eiche jemals glücklich mit ihrem Leben werden, wenn sie sieht, wie sie, egal was sie tut, sich aufbäumt und zu einem Baum wird? Ja, bist du also durch Filme, Bilder, Jesusgeschichten, Kitschpostkarten, was auch immer, völlig verkorkst, manipuliert, dann schmeiße diesen Fake-Jesus weg. Und dazu öffne bitte die Papierrolle und du weißt, was zu tun ist. Mal schauen. Oje. Und ob ich das herzeigen kann, ich weiß es nicht. Aber ich probiere es einfach. Könnt ihr es sehen? Auch für die Kamera, auch für euch zu Hause? So. Und hier steht, ich weiß, was zu tun ist. Jetzt weiß ich auch, wieso der Korb da ist. Zerknüllen werde ich es nicht, weil ich denke, aus Pietätsgründen bleibe ich vorsichtig. Ich sage lieber, es ist wie bei Moses im Körbchen. Ja? Wir legen es da hinein, stellen es in den Nil und bitten, dass es jetzt hinaus ins weite Meer treibt und nicht mehr zurückkommt. So, jetzt können wir erstmal in Ruhe durchatmen. Durchatmen und den Atem dieser Freiheit genießen, dass wir davon befreit sind, einem Fake-Jesus nachzufolgen. Nun können wir einen Neuanfang wagen. Neuanfang, meine Güte, das habe ich seit so vielen Jahren mich bemüht, Jesus ähnlich zu werden. Ein Neuanfang, nee, also da müsste ich ja so viel weghauen, will ich nicht. Dann kann ich euch nur eines sagen, denkt's doch mal nach, dass Gott sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste irren ließ, auf einem relativ kleinen Fleckchen. Ja, und sie gingen immer im Kreis und es ist fast ein Wunder, dass sie sich so verirrt haben. Ja, weil einfach das Zurückgehen, das sich verirren, auf unserem Weg zum Christusähnlichsein dazugehört. Und selbst wenn wir jetzt 20, 30 Jahre an einem Bild festgehangen haben, von dem wir merken, es bremst uns so ein, wir kommen nicht weiter, wir stecken immer noch in den Anfangsproblemen des Christseins, dann liegt es vielleicht definitiv daran, weil wir ein falsches Jesusbild im Kopf haben. Einen Fake-Jesus. Also, gehen wir ein paar Schritte zurück. Und eine Sache ist die, wir denken immer in unserem rationalen, menschlichen Leben, ein Ziel muss man gerade anvisieren und darauf zugehen. Ja? Aber könnte es nicht sein, dass es im Leben Ziele gibt, die man nur durch einen Umweg erreicht? Die man durch eine Odyssee erreicht? Und um Jesus ähnlich zu werden, schlage ich folgenden radikalen Umweg vor. Nämlich, versuchen wir doch mal, dem Vater ähnlich zu sein. Denn in Matthäus 5,48 heißt es, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also wir werden dort, selbst in der Vollkommenheit, ja, zum Vater hin angetrieben. Vollkommen, welch Begriff, den wir vermeiden als Christen. Und denken wir doch mal, in Johannes 14,7 steht, sagt Jesus von sich selbst, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also schauen wir doch mal, wem war Jesus ähnlich? Wem wollte Jesus ähnlich sein? Ja, er war das Abbild des Vaters. Also wenn Jesus dem Vater gleicht und wir uns bemühen, dem Vater zu gleichen, werden wir automatisch Jesus gleichen. Er sagt nochmal in Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jetzt denken wir natürlich als gut informierte Christen, oje, ich glaube, das ist fast eine Anmaßung. Das ist eine Anmaßung. Aber ist es nicht so, dass in der Bibel steht, dass uns Gott nach seinem Bilde geschaffen hat, als Mann und als Frau? Okay, der Sündenfall, alles vorbei. Nein, denn was steht denn nach dem Sündenfall in Moses, im 1. Moses 3, 22? Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Wir haben also auch durch den Sündenfall nicht die Gottähnlichkeit verloren. Ja, wir sind dort völlig verkorkst. Ja? So wie ein Baum, in den ein Blitz einschlägt. Er ist schwarz, verkrüppelt, aber jeder würde sagen, das ist ein Baum. Also, Punkt 5. Bist du also in der Werde ein Fake-Jesus-Presse gelandet? Und völlig niedergestampft durch stark begrenzte Jüngerschaftsvorstellungen, dann siehe auf zum Vater und frischer, befreiender Wind weht durch dein Herz. Also hier können wir wieder die Freiheit finden. Und ihr wisst ja, dass ich christliche Comics zeichne und euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass in meinen Comics weder Gott Vater vorkommen, noch Jesus Christus, noch der Heilige Geist, noch die Engel, noch der Teufel, noch irgendwelche biblischen Gestalten. Der Grund ist der, weil ich eine natürliche Scheu habe, Gott in all seinen und seiner Schöpfung, in all seinen Varianten als Karikatur darzustellen, sondern ich versuche immer die Auswirkungen Gottes im einzelnen Menschen darzustellen. Jeder von uns, was macht Gott mit ihm? Wie sind wir und uns Menschen, karikiere ich. Da schaue ich zu, dass ich hier wirklich umfassend darstelle. Aber um Gott mache ich einen großen Bogen und einfach deswegen, weil ich niemanden in so eine Fake, in so eine kleinliche Karikatur pressen möchte, sondern es geht um die Freiheit. Damit haben wir auch schon das erste Kapitel beendet. Freiheit. Kommen wir gleich zum Kapitel 2. Den Sinn Christi haben. Du denkst also Folgendes, noch immer noch, wir sind noch irritiert, wollte nicht der Teufel auch gottähnlich sein? Wenn das der Teufel will und ich sage plötzlich auch gottähnlich, bin ich dann nicht sozusagen auf der Spur des Teufels? Dazu möchte ich antworten, fürchte dich nicht, weil zwischen euch liegen Welten. Denn der Teufel hatte einen Vorsatz, nämlich den, sich über Gott zu erheben. Der Teufel wollte Gott sein Gottsein stehlen. Es steht in Jesaja 14, Kapitel 14, 13 bis 14 steht, du aber gedachtest in deinem Herzen, also ist jetzt vom Teufel die Rede, ja, vom Satan, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes stellen, erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Was für ein Unterschied. Denn bei uns ist es anders. Wir wollen Gott ähnlich sein, um nach seinem Willen zu leben. Wir wollen loyale Krieger an seiner Seite sein. Wir wollen Verbündete Gottes sein, Waffenbruder des Höchsten und Sohn oder Tochter des Vaters. Oder ein kleiner Bruder eine kleine Schwester Jesu Christi. Und lieber verlieren wir unser irdisches Leben, als dem König, als unserem König den Thron zu stehlen. Dem Vater die Liebe und die Hingabe. Nein, auch wenn wir noch so angefochten werden, wenn wir noch so in große Bedrängnis geraten, wir bleiben dem Herrn, unserem Gott, treu. Und in dem Fall fällt mir immer dieser wunderbare Film Robin Hood ein. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Robin Hood. Bei Robin Hood wissen wir, er hat in Sherwood Forest gelebt, abgeschieden, ausgesondert. Und der König, Richard Löwenherz, war weit weg, so wie auch bei uns. Unser König ist doch eigentlich, ja, er ist zwar da im Geist, aber er ist als Person weit weg. Der Sheriff von Nottingham, der hat versucht, sich alles anzueignen, an sich zu reißen. Ja? Er hat die Menschen gedrückt und gemartert und sie unter Pein gestellt. Und Robin Hood aber hat treu an den König geglaubt, dass er zurückkommt und hat sich um die Bedürfnisse der Ärmsten und der Nächsten gekümmert. Und so ist unser Vergleich. Wir gehören zum Robin Hood-Team. Ja? Nicht zum Sheriff von Nottingham. Und das ist der Unterschied. Das müssen wir verstehen. Es gibt, man kann oftmals lesen, wenn vom Sinn Christi gesprochen wird, dann heißt es oft, wir müssen die Gedanken Gottes, die Gedanken Christi haben. Sobald man das hört, wird man ganz klein und wird ganz fertig, weil wie können wir es schaffen, die Gedanken Jesu Christi zu haben? Das wäre ungefähr so, als wenn man uns sagen würde, heb den Großglockner hoch. Wer traut sich das zu? Niemand. Es steht in der Bibel, in Jesaja 55,9, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also so viel höher sind die Gedanken Gottes als unsere. Also. In 1. Korinther 2,16 steht, denn wer hat den Sinn des Herrn Sinn erkannt oder will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn. So, was heißt das jetzt? Also nochmal, wir verwechseln nicht Sinn mit Gedanken, weil Gottes Gedanken kannst du nie erfassen. Sie sind uns viel zu hoch. Aber den Sinn Christi haben kann selbst ein einfacher Mensch mit wenig Bildung, ja, mit vielleicht wenig Intellekt, vielleicht sogar einer gewissen geistigen Beschränkung, Einschränkung. Und wir können trotzdem, jeder dieser Menschen kann Sinn Gottes sein. Nämlich, dass alle Aufmerksamkeit, Freude, Dank, Ehre und Liebe Gott zusteht. Dass alles auf Gott hinzu ist, egal wie klein und wie beschränkt du bist, ja, das ist der Sinn Christi haben. Und ab dem Moment merkt ihr den Unterschied. Jetzt heißt es nicht mehr, heb den Großglockner hoch. Auf einmal können wir wieder auf einer Basis beginnen, die uns, wo wir sagen, okay, das können wir schaffen. Ja? Und deswegen, jeder von uns prüfe sich. Ist Gottes Ehre und die uneingeschränkte Liebe zu ihm unser Sinn? Sind sein Wort und sein Wille die Luft, das Licht, der Boden und die Speise unseres Lebens? Wenn das der Fall ist, haben wir den Sinn Christi. Kapitel 3, die Liebe. Bislang brauchten wir einmal das Geschenk der Freiheit, um überhaupt mal neu und frisch zuhören zu können. Jetzt brauchen wir das Geschenk der Richtung des Sinnes, um uns überhaupt mal neu zu orientieren. Und nun kommt das Geschenk der Liebe gleich hinten nach, ja, als das oberste Gebot. Matthäus 22, ab Vers 36. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wow. Jetzt mal gleich den Schwenk von der Bibel zu jemandem, der nicht dafür bekannt ist, dass er ein großer Christ war, Johann Wolfgang von Goethe. Er sagte einen großartigen Satz, den wir uns eigentlich merken sollten, denn er trifft auf vieles zu. Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Wie viele Christen, wie viele von uns warten darauf, ihr ganzes Leben, dass ihre Liebe zu Gott und zum Nächsten steigt? Sie sagen, ich bin doch nun Christ, habe den Geist Gottes, jetzt muss doch die Liebe sozusagen automatisch in mir wachsen und muss doch irgendwie durch Gottes Kraft und Wirken in mir zur Reife gelangen. Ja, und wir sagen, wir haben es als Geschenk von Gott bekommen und nun sitzen wir vor dem Geschenk und sagen, eigentlich hat sich in der Liebe gar nicht viel getan. Es ist irgendwie immer noch so klein und ich komme nicht weiter. Dazu möchte ich folgende Geschichte erzählen. Meine liebe Frau Anna hat uns zu Weihnachten ein Geschenk gemacht, nämlich einen Fotodrucker. Der hat sie gekauft in einem großen Geschäft, ja, sage ich den Namen nicht. Und der Verkäufer hat gesagt, ganz einfach, einfach nur Handy und eine App laden und schon kann man Fotos drucken. Ah, super, nicht? Und dann natürlich zu Hause, das Päckchen wurde mir zugeschanzt, ja. Jochen, mach mal, nicht? So. Wenn man mir durchs Fenster zugeschaut hätte, bei meinem Atelier, hätte man gesehen, wie ich mir die Haare raufe, wie ich mir vor den Kopf schlage, ja. Wie ich aufspringe, nicht? Wie ich im Kreis laufe und wie die Stunden vergehen, nicht? Zum Glück war ich schon weißhaarig zu dem Zeitpunkt, sonst wäre ich es jetzt, ja. Was war? Ich hab die Gebrauchsanweisung studieren müssen. Ich habe dann hin und her probiert. Ich habe dann mir auf YouTube geguckt, aha, nochmal versucht so. Es hat wirklich Stunden gedauert. Ich bin fast verzweifelt. Aber dann plötzlich das erste Foto ausgedruckt. Wow! Und die Freude war da wie ein kleines Kind. Ja? Und seitdem können wir Fotos ausdrucken. Und es funktioniert. Aber ich musste mich da erst durcharbeiten. Und wenn wir es jetzt auf die Liebe beziehen, ist es genauso. Natürlich haben wir das Geschenk der Liebe bekommen. Da gibt's ja gar keinen Zweifel. Ja? Aber auch das müssen wir ja auspacken. Das müssen wir ja in Betrieb nehmen. Da müssen wir nochmal die Gebrauchsanweisung studieren. Wir müssen das einlernen. Ja? Und wie lernen wir das jetzt ein? Durch Erkenntnis. Wir müssen erkennen, wer wir sind und wer wir waren. Seit unseren Ureltern. Denn man kann nur wirklich lieben, wenn man versteht, wo wir herkommen. Und wenn man versteht, dass wir prinzipiell nur mit der Ausnahme von Jesus und unseren Ureltern Adam und Eva vor dem Sündenfall, dass wir verirrte, verängstigte Kinder sind. Und zwar alle. Vor kurzem schrieb eine große Zeitung Folgendes. Da hat sich nämlich ein Bub im Schnee verirrt. Vielleicht habt ihr das gelesen, ist erst ein paar Tage alt. Ich hab geglaubt, ich werde tot, stammelte der 6-jährige Bub, als Ernst A. ihn Montagnachmittag auf dem Forstweg im Schnee hockend fand. Watschelnass, zitternd vor Kälte und bitterlich weinend. Der kleine Skifahrer aus Linz hatte sich von einer Piste am Murauer Kreischberg tief in den Wald hinein verirrt. Ja, das ist einmal, wenn man so die Menschen mal von Grund auf betrachtet, dann hat man eine ganz andere Basis. Wenn wir uns überlegen, dass sich die Welt eigentlich grundsätzlich nur in zwei Gruppen von Menschen einteilen lässt, nämlich in die Unerlösten, das sind die Nichtchristen, und die Erlösten in die Christen. Und wenn wir wissen, dass diese Einteilung in Gottes Hand liegt, dass es so ist nach seinem Ratschluss, dann haben wir eine ganz klare Perspektive auf die Menschen und auf das Leben. Wir haben eine einfache Perspektive und die brauchen wir als Boden für die Liebe. Deswegen die erste Frage. Wie kann ich also Menschen lieben, von denen ich weiß, dass sie sich Jesus sehr fernhalten, wenn ich weiß, dass sie in die Gruppe der Unerlösten gehören, indem ich sie betrachte und erkenne, wer sie sind. Jetzt habe ich mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist dazu und was man auch in der Bibel findet. Es sind Verirrte, Suchende, Hungrige, Klammernde, Rast- und Heimatlose, Blinde, Taube, Erschrockene, Verängstigte und dadurch aber auch Aggressive und teils gefährlich um sich schlagende. Das Eis, auf dem sie sich durchs Leben bewegen, ist hauchdünn. Deswegen dulden sie auch keine Erschütterung, keine Veränderung. Weil sonst bricht ja das Eis und sie werden in die Tiefe gerissen. Es sind vielfältig geplagte Kinder, die mitunter viel haben, die unter dem schillernden Christbaum ihres Lebens ihre Geschenke aufreißen. Doch das, was sie sich am sehnlichsten wünschen, ist nicht dabei. Sie wissen nicht einmal, was das überhaupt ist. Was erzeugt denn dieses Bild in uns? Was erzeugt das in uns? Ja? Mitgefühl. Möchte man nicht einen solchen Menschen, so wie den kleinen Bub dort, der sich im Eis verirrt, im Schnee verirrt hat, einfach nur hingehen, ihn in den Arm nehmen, ihm die Tränen wischen, ihm die Schuhchen ausziehen und ihm trockene Socken anziehen, die Füße wärmen, ihm einen schönen Tee einschenken? Möchte man nicht diesen Menschen in die Wärme bringen, ja, und sich um ihn kümmern, einfach nur gut und ihn liebevoll annehmen und natürlich dann dorthin bringen, in die Wärme, in die warme Stube, zum Licht, zum Feuer, zum wärmenden Feuer, was Jesus Christus ist. Also das ist jetzt die Liebe, die wir haben können zum Nichtchristen, zum Unerlösten. Die Liebe unter Christen, der nächste Punkt. Wir wissen, dass wir von Natur aus auch zu diesen Menschen gehören würden. Wir wären genauso wie der Bub, der sich da im Schnee verirrt hat. Wir wären genauso und müssten auch so ein finsteres Leben fristen. Doch nun hat Gott eingegriffen und hat sich unser erbarmt. Und er hat uns plötzlich auf eine besondere Art und Weise hörend gemacht für sein Wort. Er hat uns sehend gemacht für seine Schöpfung und Kraft und für alles, für sein Evangelium der Rettung und Gnade, dass wir es überhaupt ergreifen, erkennen konnten. Und so konnte er unseren Sinn auch komplett erneuern. Er konnte uns ein Herz geben, von dem die Bibel spricht, ein fleischernes Herz, kein steinernes mehr. Ja? Und wenn wir als Christen zusammenkommen, so wie jetzt hier in unserer FEG-Spital oder auch ihr zu Hause an den Computern und Fernsehapparaten und Handys, dann ist es so, wir kommen zusammen als unverdient Errettete. Wir haben das nicht verdient. Ja, wir sind einfach errettet. Wir hatten die Gnade Gottes, dass wir im Rettungsboot Jesus zu sitzen kommen. Als die Titanic untergegangen ist, viele sind untergegangen, aber ein paar waren auch im Rettungsboot. Und dass wir da drin sitzen können, haben wir uns nicht zuzuschreiben, unserer Intelligenz oder sonst unseren Fähigkeiten, sondern einfach, weil Gott es so gefügt hat. Sonst würde er nämlich auch im kalten, eisigen Meer schwimmen wie die anderen und untergehen. Und in diesem Zustand, wenn wir uns den vor Augen führen, dann können doch auch nur noch wir einfach uns zitternd umarmen, voller Freude und sagen, Halleluja, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und uns fällt eine riesige Last vom Herzen. Und was bleibt? Es bleibt einfach die Achtung, die Liebe, die Wärme gegenüber dem Nächsten, den Respekt, alles das. Wir sind sozusagen gemeinsam Gerettete. Deswegen warten wir nicht darauf, schauen wir nicht weiter dieses Packerl der Liebe an und sagen, wow, ich habe Liebe bekommen, ja, aber es geht nicht, ja, sondern denken wir, sinnen wir darüber nach. Packen es damit aus, studieren die Gebrauchsanweisung und dann fangen wir auf einer Ebene an, die uns wirklich in der Liebe weiterbringt. Und wir wissen, dass wir, wenn wir die Liebe verwirklichen, dass wir dann schon Gott dem Vater und natürlich Jesus Christus schon sehr, haben wir schon ordentlich Ähnlichkeit erreicht. Und das ist ja auch das Ziel. Das vorletzte Kapitel dieses Crashkurses, Beginnersets, ist ein Doppelpack. Es heißt Demut und Nachsicht. Wir wissen, Gott ist von Herzen demütig, Jesus. Dieses Kapitel ist besonders wichtig für Christen, die man immer wieder hört, dass sie erschöpft sind, die stöhnen und sagen, oh, Christsein ist so anstrengend. Sie sind fast im christlichen Burnout. Ich möchte dazu auch wieder ein Vergleich bringen, ein Bildnis bringen. Ganz einfach, gucken wir auf unsere Tiere. Also mein Tier ist gerade im Auto, mein Hund. Wenn ihr nachher mal einen Beweis sehen wollt, dann könnt ihr zum Auto gehen. Da werdet ihr feststellen, dass ich euch die Wahrheit sage. Also Gott schuf uns, schuf die Tiere vor dem Menschen und stellte sie uns in allen Lebenslagen zur Seite. Also dürfen wir auch von ihnen was lernen. Und wenn du Haustiere hast, einen Hund, eine Katze, dann lern doch etwas von ihnen. Nämlich, schau sie dir mal an. Und was erkennst du? Erkennen wir nicht, dass sie eigenwillig sind, schwer von Begriff, ungehorsam? Wenn ich überlege, bei uns heute Morgen, als wir losgefahren sind, es ist immer das Gleiche. Ja, die Elli bellt im Wintergarten, weil draußen irgendein Reh vorbeigeht, wie verrückt, ja. Die Katzen, sobald du die Haustür aufmachst, rennen die Katzen ins Haus, ja. Der eine in die Küche, der andere die Stiegen rauf, damit man die nicht erwischen kann, ja. Dann musst du sie, dann springt der eine wieder auf den Sessel, auf den Schaukelstuhl, ja. Dann wird irgendwas, Sahne oder Butter, irgendwas am Tisch war, ja, selbstverständlich, zack, rauf und ran an die Butter, nicht? Sobald du in die Speis gehst und was rausholen willst, zack, die Katze in die Speis rein, dann musst du wieder rauslocken, nicht? Egal was ist, ja, es ist, wie oft ich am Tag mal sage, oh, ja, Wahnsinn, ihr Viecher, nicht? Ja, danke, danke, meine lieben Tiere, danke, meine Katzen und meine Hunde, dass ihr so seid, weil was erkenne ich? Wir sind auch so. Wir sind auch so. Wir alle Geschwister in Christus und natürlich die anderen auch. Jetzt denken vielleicht manche, da ist es überhaupt zulässig, dass wir uns Menschen mit Tieren vergleichen. Ich weiß ja nicht so recht. Ja, Mensch als Krone der Schöpfung mit einem Tier vergleichen. Naja, ich meine, wenn man in die Bibel schaut, ja, ich meine, mit wem wurde denn Jesus Christus verglichen? Mit welchem Tier? Sogar mit einem Lamm. Ja? Oder jetzt schauen wir doch mal auf unseren großen Bruder, auf den Obersten. Was sagte er denn zu den Schriftgelehrten und Pharisäern? Ein Vergleich, den ich mich nicht trauen würde, aber hat unser Herr gemacht. Er sagt in Matthäus 23, 33, ihr Schlangen und Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also ich sage mal so, ich glaube, wir sehen daraus, dass das Vergleichen mit Tieren irgendwie doch zulässig ist. Also, wenn deine Haustiere, so oft sie dir auch den letzten Nerv zu rauben scheinen, ja, wenn sie dann plötzlich kommen zu dir und sie fangen an zu schnurren, auf einmal sitze ich und auf einmal springt da deine Kater auf meinen Schoß, ja, dann kommt sein Schnäuzchen und dann geht er an meine Nase heran und dann schlägt er auch mal und dann höre ich ihn, dann schnurrt er, ja. Und dann kommt die Elli daher plötzlich und will auch gestreichelt werden. Dann sitzt sie zu meinem Fuß, ja. Und dann streichle ich sie hier und so, nicht? Auf einmal, was ist denn dann los? Denke ich in diesem Moment noch daran, was für ein störrisches Haustier habe ich da? Nein. Auf einmal sage ich nur, meine Lieben, meine liebsten Tiere, meine Haustiere. Ach, wie schön. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und also denke ich, wenn wir schnurrend zu Gott kommen, ja? So wie so ein kleiner Kater. Und wir schnurren ihm unsere Gebete vor, unseren Dank, unseren Lob, unsere Liebe, unsere Freude. Alles Gott dir. Ja? Glaubt ihr nicht auch, dass sich dann unser erbarmt? Und wenn du dann wieder mal über die Stränge geschlagen hast und vor Gott auftauchst, nachdem du wieder unterwegs warst irgendwo, ja, mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen. Und du kommst also mit einem blauen Auge zu ihm und bist auch sonst außer Form geraten, dann wisse, dass Gott dir dann auch wieder Frieden und Heilung schenken möchte. Er nimmt dich auf und tröstet dich. Und wenn er dann sieht, dass du wieder zurückkehrst in die Gemeinde, dass du der Predigt lauschst, dass du in der Bibel liest, dass du mit deinen Glaubensgeschwistern liebevoll, achtungsvoll zusammen bist, du beginnst zu beten, du beginnst zu singen, dann kann man auch den Vers, der in Jeremia 31,20 über Ephraim geschrieben steht. Da sagt Gott eben, ist nicht Ephraim mein treuer Sohn, mein liebes Kind, denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Also, so wie du dich deiner ungehorsamen, störrischen, eigenwilligen Haustiere erbarmst, erbarmt sich Gott deiner. Und nun hab endlich Erbarmen mit dir selber und deinem Nächsten. Kommen wir zum letzten Kapitel. Die Treue. Weil wir gerade bei den Tieren waren, machen wir noch einen kleinen Schlenk und gehen einmal, richten unseren Blick auf unsere Kinder. Eigentlich könnte man fast das Gleiche nennen, ja, was ich gerade schon gesagt habe. Sind sie nicht auch oft schwer zu ertragen? Sind sie nicht genauso störrisch, unbeherrscht, selbstsüchtig, faul und ungehorsam? Es ist oft so. Wollen wir es nicht verschönern? Du kannst dir den Mund fusselig reden, sie tun doch, was sie wollen. Und wenn sie dir gehorchen, dann ist das oft nur sehr halbherzig, so auf Sparflamme. Gerade, dass sie kein Anpfiff kriegen. Ja? Du meinst es mit ihnen gut als Eltern. Ja? Du willst sie für das Leben rüsten, du willst ihnen einen guten Start geben. Doch nein, sie wissen schon von klein auf alles viel besser. Ja? Meine Tochter ist heute hier, deswegen darf ich auch über sie reden. Meine Kinder haben die Angewohnheit, immer im Haus mit Socken zu gehen. Ja, und das bei einem Holzboden, den wir haben. Und zum einen natürlich sorgt das dafür, dass wir die Socken jeden dritten, vierten Tag wechseln müssen, weil Löcher drin sind. Ja. Aber zum zweiten natürlich kann es auch mal unter widrigen Umständen passieren, dass man sich so etwas einzieht, ja, wie einen Schiefer oder Spal, wie man hier sagt. Und vor ein paar Tagen war es soweit. Auf einmal meine Frau stürmt zu mir, ja, du musst kommen. Du musst Jana operieren. Ja, die hat sich einen Mordschiefer eingezogen. Ja, ja, und ich dann runter und dann sitzt sie schon unten im Bad. Nicht? Hält mir den Fuß hin und ich gucke da nur drauf und denke mir, ach du grüne Neune, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Da ist ja ein Splitter im Fuß. Also wirklich, meine Lieben, der hätte einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde. Ich, wir desinfizieren die Pinzetten. Meine Tochter sitzt dort, die Äuglein verweint, ja. Und ich habe nur eines, keine Spur von Schimpfen, keine Spur von, wieso hast du nicht auf mich? Nein, sondern nur, ich muss ihr helfen. Ich muss ihr helfen. Egal wie, kostet es, was es wolle. Ja, wir also, alles mögliche geholt, Pinzetten, diverse, alles, was wir gehabt haben, ausgebreitet, ja. Und dann, ich habe gesagt, normalerweise bin ich ja der Typ, der weder Blut sehen kann, noch sonst irgendwas. Ich bin ja eigentlich jemand, der vor sowas schreiend wegläuft. Ja, also bitte, haltet mir nicht eure Füße mit Splittern hin, obwohl, doch, meine Tochter kann ich es bei euch auch. So, auf jeden Fall Tatsache ist, dass ich probiere da herum, ach ja, wir haben noch Süßigkeiten gegeben. Da haben wir gesagt, iss ordentlich Süßigkeiten. Anna hat sie oben gestreichelt, die Tränen gewischt, ich sie mit Schokolade gefüttert, ja, und unten ich immer zack, abgerutscht, nicht? Und habe gesagt, wisst ihr was, wir müssen eine Zange holen. Oh, ich bin in die Werkstatt gegangen, habe solche Mordszangen geholt, ja, ich dachte, völlig egal, der ist so fest drin, gut. Anna hat zum Glück noch eine etwas kleinere Zange gehabt, aber auch immerhin so ein Teil, ja. Und dann habe ich mit der Zange gegriffen. Und dann wie bei einem Wein beim Korken. Ihr glaubt es nicht, der Splitter war mindestens 3 Zentimeter lang. Vielleicht sogar 4. Der hat sich bis zur Mitte des Fußes, konnte man den spüren. So. Also. Und was ist? Jana, hast du jetzt gelernt? Gehst du jetzt mit Schuhchen? Naja, eigentlich. Selbst durch das war die Begeisterung, Schuhe zu tragen, nicht sehr groß. So ist es also. So sind unsere Kinder. Und so ist es mit uns auch, meine Lieben. Das ist es. Das müssen wir uns begreifen. Wir sind vor Gott, wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir dort sehen, was uns Gott alles für wunderbare Gebote gibt, wie er uns wie ein guter Vater andauernd helfen will, uns retten will, uns auf einen guten Weg führen will, uns schützen will, ja. Was ist? Nein, wir gehen weiter mit Säckchen durchs Leben, ja. So. Aber, was ist? Ist nun Gott deswegen uns nur noch erzürnt? Nein, sondern er macht wie bei uns. Ja, ich schaue meine Kinder an. Was ist? Sie tragen meinen Namen. Sie gehören zu mir. Sie wohnen in unserem Haus. Sie nennen mich Papa und meine Frau Mama. Sie lieben uns und sie kommen immer wieder her, wenn irgendwas, hilf mir mal. Ja, so. Und die Liebe geht auf und wir schmelzen dahin. Es ist egal, wie auch immer, mein Kind und ich bin für das Kind da, für mein Kind da. Und so werden wir, als wenn also die Kinder immer unsere Kinder bleiben und wir werden immer Vater und Mutter unserer Kinder sein und daran kann nichts ändern, nicht einmal der Tod. Selbst wenn jemand gestorben ist, wird man auch sagen, da liegt mein Papa oder hoffentlich nicht, da liegt mein Sohn oder meine Tochter. Aber es wird immer unser Kind bleiben und so werden wir auch immer Gottes Kinder sein. Wir gehören zum Hause Gottes. Gott ist unser Vater. Jesus ist unser großer Bruder, der erste von allen. Wir sind alle Brüder und Schwestern von ihm und wir tragen seinen Namen, nämlich Christen. Wir sind Christen. Und von dieser Treue wollen wir lernen. Und wir wollen unseren Nächsten so treu, so hingebungsvoll ergeben, so liebevoll sein wie unseren eigenen Kindern. Und jetzt komme ich zum Abschluss und möchte beten mit euch. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dich Papa nennen dürfen, aus ganzem Herzen, dass wir in dein Haus laufen dürfen, dass du uns immer versorgst, dass du uns tröstest, dass du uns verarztest, dass du unsere Wunden verheilst, dass du uns Freude schenkst, dass du unsere Tränen trocknest. Und bitte, lieber Gott, ja, so störrisch wir auch sind, bitte hilf uns, dass wir nicht mehr ganz so störrisch sind. Führe uns immer wieder auf deinen guten Weg, auf deinen guten Pfad, lieber Gott. Und wir bitten dich jetzt, das heute Gehörte, dass das in uns, in unseren Herzen keimt und wächst und Frucht bringt. Lieber Gott, alle Ehre gehört dir, unserem Vater, in Ewigkeit. Amen.